Herzlich willkommen zu Papapreneur, der Unternehmer-Podcast. Heute habe ich Marc Roth zu Gast. Marc ist einer der absoluten Experten im Marketing in Deutschland zu dem Thema Video Sales Letter. Das wird er alles noch in diesem Interview erklären, warum das für den deutschen Mittelstand heutzutage ja absolut notwendig ist, um letztlich im Marketing auch erfolgreich sein zu können. Dieses System hat er beim Spielen mit seiner Tochter mit dem Lego-System aufgebaut und entwickelt. Und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen, Marc. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's. Marc, du bist einer der angesehensten Marketing-Experten in Deutschland und erzielst richtig gute Umsätze, aber dabei arbeitest du nur 25 bis 30 Stunden pro Woche. Was ist der Sinn dahinter? Du kannst ja auch mehr arbeiten, hast dabei aber auch natürlich eine Tochter. Erzähl doch mal, wie bist du dazu zu der Idee gekommen und letztlich fährst du damit aus deiner Sicht gut?
Ja, danke. Also zuerst mal ist es so, dass ich vor langer Zeit den wunderbaren Film mit Sandra Bullock hier, Blindside, wie er glaube ich heißt,
gesehen habe. Football war das Thema.
Ja, genau, Football, ja. Und ich habe es doch wirklich so vor Augen, wie dankbar diese Familie war, diese sehr wohlhabende Familie, wie es die Möglichkeiten geschaffen hat, für andere da zu sein und auch wie entspannt das alles war. Weißt? Der Vater hat die Kinder ins Football gefahren und es war einfach, hat Raum gegeben für viele weitere Menschen, die einfach ein gutes Herz haben. Und das hat mich schon immer inspiriert. Das war schon immer etwas, wo ich unbedingt hin wollte. Und als dann auch unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, hat sich dieser Wunsch nochmal verstärkt, zu sagen, ich möchte gerne mein Business so designen, dass es mir dient und nicht umgekehrt. Ja, das kommt jetzt nicht aus einer großen Burnout-Gefahr aus der Corporate-Welt. Ja, aus der Corporate-Welt habe ich mich damals gern verabschiedet, einfach aus dieser Motivation heraus, aha, Selbstständigkeit, Unternehmertum hat einfach einen größeren Hebel. Und dann war das nochmal ein Beschleuniger, würde ich sagen, in die Richtung zu sagen, okay, was musst du tun, damit du flexibler und mit weniger Zeitaufwand dich in deine Richtung bewegst, wo du hin möchtest.
Ja, mir kommt jetzt gerade der Spruch selbst und ständig. Das wurde mir so oft nachgesagt, also weil das eine Vermutung war von vielen. Und sind wir mal ehrlich, am Anfang wahrscheinlich war das bei dir vielleicht auch nicht anders, dass man am Anfang richtig Gas gegeben hat. Oder wie war es bei dir?
Also wenn ich mich ganz zurückerinnere, dann war es so, dass ich die Selbstständigkeit im Prinzip parallel zum Angestelltenverhältnis in 2014 oder 15 aufgebaut habe. Und das waren natürlich Wochenend-Sessions, das waren Late-Night-Sessions, wo du Kurse konsumiert hast, Videos gedreht hast, Werbung geschaltet hast. Das war alles irgendwie parallel. Es war schon viel, aber das war, ich bin so ein gelber Typ da. Ich liebe neuartige Dinge liebst mich da auszutoben. Und das war total die spannende Zeit. Hat sich überhaupt nicht irgendwie angefühlt nach einer gewissen Schwere. Auch wenn ich jetzt gerade vor kurzem mit Fußballkollegen darüber gesprochen hatte, wie früh ich doch auch schon aufgehört habe mit meinem Fußball, also mit so meiner Leidenschaft. Ja, das war mir gar nicht wirklich präsent und bewusst. Aber das war so eine bewusste Entscheidung. Nee, ich gehe jetzt nicht mehr dreimal die Woche oder zweimal die Woche ins Training und am Sonntag noch ein Spiel. Ich hab andere Ideen, ja.
Das hat dann jetzt letztens mein Coach gesagt, ja, erwecke doch bitte dein inneres Kind mal wieder und spiele Fußball. Fand ich halt auch letztens, kam mir gerade, dass wir dafür natürlich schon einiges auch opfern, um ja unsere Existenz damit ja auch aufzubauen. Darum geht's ja, glaube ich, einfach auch so Konstanz und überhaupt da mal so etwas aufzubauen. Mir kommt auch noch eben in unserem Vorgespräch, hast du ja erzählt, dass du alles Mögliche konsumiert hast, um dich auf ein bestimmtes Level zu bringen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufbringen.
Ja, Ich würde mal sagen, jetzt so mit 38 liegt da in der Reflexion, liegt da vermutlich sehr viel Angst vor Ablehnung, Angst davor, nicht gut genug zu sein, das da mitschwingt. Und weil das so ist, habe ich, ich habe ein Marketingstudium, ich hatte in der Marketingberatung gearbeitet, ich habe also quasi die Fachlichkeit schon auch wirklich mitbekommen im Vergleich zu vielen Kollegen jetzt, die ich im Markt sehe, die halt einen Kurs buchen und dann sich als Marketing-Experte bezeichnen, war es bei mir wirklich also daily doing. Ja, und dann dennoch habe ich aus Amerika alles Mögliche konsumiert und habe dann, also in UK gab es noch den Dipesh Mandalia, weiß ich noch, war ein ganz toller, ganz tolle Kurse, Neil Patel, Ryan Dice, Digital Marketer Lab, ich habe es geliebt, natürlich Russell Brunson und seine Bücher, also die Klassiker, die man so kennt, habe das alles irgendwie konsumiert und an meinem eigenen Projekt, damals noch Dr. Conversion hieß das, ausprobiert und so halt in der Praxis mit meinem eigenen Geld Erfahrung gesammelt und zu der Zeit war es noch so, dass das sehr wenig Marktteilnehmer gab, da war es recht schnell. Und
wann war das?
So 14, 15 muss es ja gewesen sein, ja. Es mhm. War eine richtig spannende, schöne Zeit. Genau, und so bin ich da hingekommen. Und ja, das war wirklich Aufsaug, auch heute noch. Ich habe so viele Verkaufspsychologie-Newsletter abonniert, die ich wirklich auch lese, also die mir wirklich Spaß machen. Mein Podcasts etc. habe ich auf der Weg damals zur Arbeit, als ich bei Lidl angestellt war, als quasi Online-Marketing-Trainer für die Lidl-Länder, habe ich in der Stunde auf dem Weg, habe ich einfach 3-4 Podcasts gehört. Das Perpetual Lab hieß es, glaube ich, von Digital Marketer. Perpetual Traffic, genau. Ja, und so ging es eigentlich immer weiter und war total angenehm.
Mhm, cool. Und dann hast du mit beim Lego-Spielen ein eigenes System entwickelt, ist das richtig?
Genau, ich meine, es ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Ich hatte 2024 meine Agenturkunden verkauft und mich dann in dem Zuge beteiligt an einer an anderen Firma und hatte immer mehr mir selbst auch die Frage gestellt als Agentur, warum hast du so stark schwankende oder unterschiedliche Ergebnisse, nicht nur mit Blick auf Umsatz, sondern auch mit Blick auf deinen Zeitaufwand, den Ertrag. Ich habe sehr häufig provisionsbasierte Modelle gehabt und es hat sich so ein Stück weit ein Muster rauskristallisiert, dass einfach weniger mehr ist, also sehr, sehr, sehr einfach gesprochen, ja. Simple Funnel-Typen, die du aber dauerhaft bespielen kannst, waren im Schnitt sowohl aus Sicht des Kunden, der weniger machen musste, ja, als auch aus meiner Sicht, Performance-Marketing war das, oder Wachstumsmarketing war das einfacher, ja, einfacher sechsstellige Umsätze zu fahren, es war einfacher Kampagnen zu skalieren, als jetzt hier noch ein Tiny Offer Plattform A, dann da noch Lead-Generierung auf Plattform B und dann noch hier Top of the Funnel auf Plattform C, ja, das war, auch wenn es in der Marketing-Theorie total richtig ist und viele Kunden viele Touchpoints brauchen, war das so für mich irgendwo der Konsens und dann habe ich angefangen, mich immer mehr mit Evergreen-Funnel-Typen zu beschäftigen und schließlich bin ich gelandet bei Video-Sales-Letter-Funnel-Typen, die ich...
Das musst du mal erklären.
Genau. Ja, im Prinzip, also Evergreen-Funnel-Typen sind einfach nur Funnel-Typen, die im Gegensatz
also Funnel, zu... Funnel, was bedeutet Funnel für die Zuhörer? Ja,
ein Funnel ist, sagen wir, neudeutsch für einen Verkaufstrichter, also irgendein System, wo Menschen oben reinkommen, sei es jetzt beispielsweise durch eine Werbeanzeige, landen auf einer Landingpage, auf einer Seite, da tragen sie sich ein für ein Live-Training oder für sonst irgendwas. Und dann meistens ist es so, dass in dem Live-Training natürlich irgendwas verkauft wird und übers E-Mail-Marketing wird dieser Kauf noch weiter unterstützt, sehr einfach gesprochen. Genau, und das geht alles einher mit sehr viel Commitment, mit sehr viel Bereitschaft durch den Gegenüber, sich an einem Sonntag hinzusetzen, um das 2-stündige Live-Webinar oder Live-Training sich anzuhören oder 30-tägige Saftkur-Challenge, ja, die 30 Tage Commitment erfordern. Und ich habe irgendwie gesagt, oh, das ist irgendwie, das ist für den Contentgeber sehr anstrengend, da die Energie zu halten, ne, die Energie hochzuhalten. Und für den Kunden ist es sehr anstrengend, weil du dich ja im Prinzip 2-3 Tage teilweise committest, einem Fremden zuzuhören, um dann was verkauft zu bekommen. Ja, du hast dich gemeldet, weil du irgendwie ein Interesse im Thema hast. Aber ich fand es einfach sehr, sehr, sehr viel. Und bei einem Video-Sales-Letter ist eigentlich nur, sehr vereinfacht gesprochen, ein Verkaufsbrief in Videoform ist, ja, ist es so, dass du meistens zwischen 7 und 15, 18 Minuten lange Videos hast, die sehr starken Storytelling-Charakter haben, die sehr emotional sind, die deine Methode, deinen besonderen Mechanismus, den du als Anbieter hast, sehr schön rausstellen und jemandem die Möglichkeit gibst, quasi dieses Video einfach sofort aufzurufen. Ja, ich habe jetzt gerade Interesse an Bauch weg, ja, und dann gibt's jetzt ein Video mit der Methode, wo die Bauch weg Methode erklärt wird. Und das ist, ich fand das immer ganz angenehm, ja, aus Konsumentensicht. Und in diesem Studium rund um Konsumentenpsychologie hat sich einfach auch gezeigt, dass das eine extreme Richtung ist, was Konsumverhalten ist. Ja, wenn du dir Netflix anschaust, dann sind die meisten Serien sind ja halt irgendwie 20 Minuten lang, ja, so 22 Minuten lang und nicht 90 Minuten lang. Ja, und diese großen Streaming-Giganten machen das ja nicht, weil sie nicht genügend Watchtime haben wollen, sondern sie machen das bewusst, weil sie verstanden haben, dass der Konsument sich in eine gewisse Richtung entwickelt. Genau, und dann habe ich das also immer weiter studiert. Was macht ein Video-Sales-Letter-Funnel aus? Wie sollte er sein? Und dann saß ich mit meiner Tochter beim Lego-Spielen und ich habe so diese roten Bausteine aufeinander gedrückt. Und dann sagte die Maya so, Papa, mach da mal eine andere Farbe rein. Ja, und das war so, ich als jemand, der sich sehr mit der Verkaufspsychologie beschäftigt und diesen Farbtypen Rot, Gelb, Grün, Blau, dachte so, warte mal, stimmt, eigentlich mache ich heute einen Video-Sales-Letter nur linear, eine Farbe und nur von A nach B, ja. Warum mache ich das nicht dynamisch, dass ich sowohl blaue Typen anspreche, die mehr Sicherheit, Statistik, Wissenschaft brauchen, als rote, die mehr im Dominanzfeld sind oder gelbe, die total inspiriert sind. Warum macht man sowas nicht? Viele Dinge macht man auf der Marketing-Ebene, dass man verschiedene Botschaften testet, ja, aber das, was eigentlich die Menschen transformieren soll, dieses Asset in der Mitte, das wird kaum berücksichtigt. Und da kam die Idee auf vom Quantum VSL. Und das ist eben diese Weiterentwicklung mit dynamisch austauschbaren Bausteinen entlang der Kapitelstruktur mit einem sehr starken verkaufspsychologischen Fundament.
Okay, verstehe. Also du setzt auf das DISC-Modell auf und hast das System bei dir wahrscheinlich irgendwie gebaut, dass das dann sich dann austauscht. Für wen wäre das denn überhaupt interessant? Also du sagst jetzt eben Bauch-weg-Methoden wäre jetzt ein Thema. Ja. Ist das prinzipiell, also für welche Branchen ist das überhaupt so ein Quantum-VSL-Sales-Letter überhaupt interessant?
Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass es sowohl für B2B, also und habe auch die Erfahrung gemacht, ja, Kundenergebnisse, B2B, B2C ist eigentlich total wurscht. Alles geht einher mit einer unterschiedlichen Stilistik im Video. Ne? Natürlich hast du im B2B-Kontext eine andere Aufmachung vom Video als jetzt beispielsweise im B2C-Bereich. Dadurch, dass es Verkaufspsychologie ist, ja, und dadurch, dass es sich an eine Zielgruppe richtet, die in der Regel problembewusst ist, ja, ein Videosetter, der ist nicht dafür da, die unaware Zielgruppe irgendwie zu transformieren, weil wenn du eine Zielgruppe, die noch gar nicht weiß, dass sie ein Problem hat, deinen Mechanismus vorstellst, ist das einfach kein guter Match. Und deswegen sage ich, sowohl im B2B als auch im B2C-Kontext haben wir da tolle Ergebnisse. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es nichts Besseres gibt, als wenn du mit so einem Funnel-Typ startest, weil in diesem Prozess musst du dich mit so vielen Fragen beschäftigen rund um dein eigenes Business. Was macht denn meine Methode so besonders? Ja, welche Einwände gibt es, die ich auflösen darf? Welche Probleme hat meine Zielgruppe und hatte ich die früher auch? Wie habe ich sie denn überwunden? Also da gibt es ganz viele Elemente einfach, wo ich sage, beschäftige dich in diesem Prozess damit und du wirst viel nochmal an Informationen für dein Marketing rausarbeiten können.
Spannend. Und wenn wir jetzt einmal daran denken, okay, die Unternehmen bauen das Marketing, so ein VSL mit in ihrem Portfolio des Marketings damit ein, was mal darüber gehen, nochmal, was sind so aus deiner Sicht denn die drei Erfolgskriterien im Marketing für Unternehmen jetzt aktuell? Welche Tipps gibst du da?
Okay, du bist gerade weg, aber ich mache einfach weiter. Also die drei Erfolgskriterien im Marketing für Unternehmen. Also auf der einen Seite ist es oder bleibt es ein sehr relevantes Messaging für die Zielgruppe zu haben. Also was ist die Botschaft, mit der du auf deine Zielgruppe zugehst und wie genau ist die? Ja, das bleibt unverändert, heißt aber auch, dass generische Botschaften, die sehr häufig auch aus einem Sparring mit ChatGPT und Co. gehen, immer mehr an Wert verlieren. Das Zweite ist, dass ich der Meinung bin, dass sehr viele Unternehmen beginnen müssen, Assets statt Liabilities zu bauen in ihrer Company. Heißt, normalerweise eine Liability ist etwas wie ein Live-Webinar oder eine Challenge, bei der du sowohl im Media-Buying als auch beim Thema eher Glück haben musst, dass das Thema gerade zieht. Ja, du, so ein Live-Webinar, da inszenierst du ja irgendwie ein Thema, was hinführt zu deinem Produkt. Und ganz häufig ist es so, das habe ich in der Vergangenheit einfach auch erlebt, weil wir sehr viele Kunden in dem Bereich betreut haben. Du hast jetzt ein Thema Kundengewinnung mit Facebook-Ads, ja, als Beispiel. Und das nutzt sich irgendwann ab mit deiner bestehenden Zielgruppe. Also musst du dann ein nächstes Webinar planen, Kundengewinnung mit YouTube-Ads oder Kunden-Conversion-Rate-Optimierung. Ja, du musst also quasi die Themen ständig irgendwie variieren und hast da sowohl als Anbieter die Notwendigkeit, dich ständig zu verändern und ständig wieder Neues zu erschaffen, was ein totaler Schmerz einfach ist. Und als Kunde sagst du auch, ja gut, das Facebook-Ads interessiert mich, aber ne, YouTube-Ads, das habe ich ja woanders gelernt, das interessiert mich nicht, ja. Und man sieht es im Markt, die Show-Up-Raten, also die Quote derer, die sich anmelden für solche Webinare und dann tatsächlich kommen, die sinkt einfach von Monat zu Monat, durchweg branchenübergreifend. Und als letztes, was der letzte Tipp ist, dass ich glaube, dass ein ganz großer Verschmelzung geben muss zwischen Marketing und Sales oder noch bessere Verschmelzung zwischen Marketing und Sales, dass nicht dieses Marketing liefert falsche Leads und Sales schließt nicht genügend ab, sondern dass da wirklich eine sehr enge Beziehung aufgebaut wird und man sich eher gegenseitig versucht zu befruchten und zu unterstützen, als in so zwei Lager zu denken. Das sieht man leider noch immer zu häufig. Häufig auch aus dem Grund, dass die Provisionsmodelle im Hintergrund so gestrickt sind, dass eben ein Sales-Mitarbeiter am besten nur Bestellungen annehmen möchte, ja, und die hohen Tickets abschließt, anstatt wirklich auch einen Schritt weiter zu gehen, und der Marketingmensch versucht nur den Leadpreis zu drücken, damit der Leadpreis möglichst unten ist, und das sind zwei Dynamiken, die nicht gut zusammenpassen.
Ja, danke dir. Wie gestaltest du jetzt eigentlich so aktuell deinen Tag jetzt mit deiner Tochter? Du hast einen Hund, zwei Katzen und eine Frau. Wie gestaltest du das dabei? Du hast ja auch mal gesagt, 25 bis 30 Stunden die Woche arbeitest du. Wie sieht da so, ja, so ein typischer Tag, typische Woche bei dir aus?
Ja. Ich bin ganz beseelt, weil ich vor einiger Zeit von einer Kundin einen Human Design Chart habe machen lassen. Dann habe ich natürlich dieses 16 Personalities machen lassen, habe damit mal die KI gefüttert und habe gesagt, du, das bin ich, mach mir mal einen Standardplan für meinen Kalender. Aha. Und daraus konnte ein Google-Kalender, so eine Kalendervorlage gebaut werden, aus der beispielsweise hervorgeht, dass ich eben von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr, also vormittags, ausschließlich Fokuszeit habe für die Arbeit am Business. Ja. Ja? So, das heißt, entweder drehe ich da Inhalte oder ich kümmere mich um einfach Weiterentwicklung vom Business. In der Regel stehe ich um 5 Uhr auf, habe meine Supplements, die ich morgens nehme, gehe mit dem Hund ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde, und habe dann Me-Time, Frühstück mit meiner Frau, dann wird das Töchterlein aufgeweckt, zum Kindergarten gebracht und dann beginnt so meine Arbeitszeit eben um 8.30 Uhr ungefähr. Und von 11.30 bis 13.30 habe ich einen Blocker, wo es um Fitnessstudio geht, und wo ich einfach den Kopf frei bekomme, gut zum Mittag esse und dann nochmal so, ich sag mal, bis 16.30, 17 Uhr danach noch ein bisschen was zu machen. Das sind eher so die Kundentermine oder generell Meetings, falls irgendwelche Meetings anstehen.
Genau. Das heißt, in dem Human Design, in der Auswertung kam dann heraus, dass du, es ist so, geht's um Wirkung, ne? Also wann ist auch outgoing, wann also, oder? Das sind noch so Themen dabei, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ich bin wirklich kein Experte. Ja. Ich weiß nur damals, ich habe gesagt, hey, da gibt es etwas, was jemand, der da sehr viel Ahnung hat in diesem Bereich, mit mir gemacht hat. Aha. Ich habe aber keine, ich möchte mich jetzt nicht mit den 30 Seiten beschäftigen. Ich habe mal die Überblicke gelesen, das ist Deckblatt, das hat, da habe ich mich total wiedergefunden. Ja. Und genauso habe ich das eben beim Disk-Modell erlebt, dass ich mich da total wiederfinde in der Protagonistenbeschreibung. Mhm. Und das habe ich alles zusammengeführt und gesagt, okay, Google, schau doch mal. Und ich merke das wirklich. Also ich merke wirklich, wie produktiv ich morgens bin oder vormittags bin. Und ich merke, dass diese Nachmittagsslots, um Termine zu führen, wie auch jetzt hier dieses Interview, das ist, es wird mir schwerfallen, wieder am Business zu arbeiten in der Zeit. Und so habe ich eine Verpflichtung gegenüber einem Partner, Geschäftskollegen, Kunden und das dann kann ich die Energie wieder hochfahren.
Also kann ich total nachvollziehen. Bei mir war das ja so, auch Protagonist kam das ja auch raus. Und dann steht er da dabei, du bist einer der nur 3% gibt's das weltweit, bla bla, wie Barack Obama. Und ich fand mich total bauchpinselt. Und dann haben wir das mal eine Zeit lang bei Bewerbern gemacht. Und dann kam dann heraus, irgendwie jeder Zweite oder fast jeder war Protagonist.
Ups, okay. Ja. Gutes Marketing-Tool,
Ja, total. Aber das ist spannend. Human Design Test, wo hast du den gemacht?
Lisa heißt die Dame, Lisa Rossmann.
Okay, also das heißt, da gibt's dann Expertinnen da draußen, die dann mit einem so etwas durchführen. Und danach hast du dann eine Auswertung für dich mit einer Anleitung, wie man selbst tickt. Und hast dann, okay, finde ich cool, die Idee mit dem Kalender, dass man das in ChatGPT einfach mal eingibt.
Das war spannend, also das war auch ein selbstgebastelter Prompt halt, ne, zu sagen, du bist jetzt irgendwie Experte für Live-Design und verstehst alle möglichen Disziplinen, hier ist Human Design ein Protagonist als Information. Und dann gab es noch irgendwie was anderes, es war noch irgendwie, ich sag mal, jemand hatte mir anhand von meinem Geburtsdatum und Ort noch eine weitere Methode mitgegeben und das ist dann rausgepurzelt. Und das war eine wirklich total gute Beschreibung. Wann bin ich produktiv, wann nicht? Und ich habe es gerne angenommen und ging einfach zu importieren.
Cool, gute Idee. Sehr dienlich. Ja, cool. Du sag mal, was war jetzt eigentlich in deiner Phase, so seit der Geburt auch als Papapreneur, als Unternehmer, so die herausforderndsten Momente für dich? Vielleicht hast du da so die Top, auch Top 3, wie heute mein Liebling.
Wow, die herausforderndsten Momente. Ja. Also, ich denke, ich kann gar nicht so sehr in negativen Energien sprechen. Ich möchte eher in Dankbarkeit gehen, weil ich die gesamte Zeit über, seit der ich auf dem Markt bin, habe ich das große Glück, sehr tolle Kunden gehabt zu haben, sehr verständnisvolle Kunden, die beispielsweise auch verständnisvoll waren, wenn man einen Termin eine Viertelstunde vorher abgesagt werden musste, weil irgendwas jetzt gerade war mit der Tochter, oder irgendwie was nachgeholt werden musste oder sowas, wo du gebunden warst durch das Kind. Ja, das war überhaupt nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Und das war durch die Bank weg. Ich habe das auch immer in jedem Beratungsgespräch von Anfang an gesagt, hey, ich bin gut in dem, was ich mache, ich werde dir auf alle Fälle helfen können, aber es muss dir wirklich bewusst sein, meine Tochter hat Prio 1, egal was kommt, egal wo wir gerade stehen, ich werde das immer priorisieren müssen. Wenn das für dich okay ist, dann können wir gerne einen Weg zusammen finden und wenn nicht, ist es auch absolut fein und ich kann dich weitervermitteln, aber ich werde nie einen Konflikt zulassen, das ist so kategorisch nicht möglich.
Das ist ein Statement, richtig. Und
das hat aber auch geholfen. Also es hat geholfen, die richtigeren Leute anzuziehen. Ich würde sagen, das hat auch den Nachteil in aller Transparenz, dass vielleicht eine Kampagne bei einem Marktteilnehmer 3 Tage schneller online ist, oder dass eine Landingpage-Korrektur einen halben Tag schneller geht. Ja, das ist durchaus möglich. Aber ich war da naiv genug, die 3 auch mal gerade sein zu lassen. Und das war absolut okay so, genau, also das würde ich sagen. Das zweite ist sicherlich eher die persönlichen Themen. Wenn man nur für das Kind lebt, dann vergisst man seinen Partner, man vergisst sich selbst. Und das ist etwas, wo ich jedem Papapreneur auch ans Herz lege, zu sagen, hey, es gibt in diesem Konstrukt gibt es sehr viele Dynamiken, denen man sich bewusst sein darf, und verliere nicht deinen Partner, verliere dich selbst nicht, verliere die Freunde um dich herum nicht. Genau, du sollst jetzt nicht weniger Präsenz deiner Tochter geben oder deinem Kind geben, aber es gibt eben auch weitere Stakeholder sozusagen, die gepflegt werden dürfen, um rundum einfach glücklich zu sein. Ja? Hm. Genau. Ja, das ist es im Prinzip. Also vielleicht abschließend noch ein Learning war das Thema Präsenz. Das ist auch etwas, wo ich, als ich noch nicht diese Tagesstruktur hatte, sondern gesagt, naja, ich arbeite halt heute so, wie es notwendig ist, und ansonsten bin ich halt da und unterstütze dich auch gern mal im Haushalt, mein Schatz, oder ich mache, oder ich gehe halt mehr mit dem Hund oder irgendwas. Und wenn es so wenig strukturiert war, dann hatte ich häufig auch den Eindruck, in den Zeiten, wo ich Zeit ausschließlich mit jetzt der Tochter oder Tochter und der Frau verbracht habe, nicht präsent genug gewesen zu sein. Ja, weil mit einem Teil vom Kopf ich dann doch wieder beim Business war, weil es so verschwommen einfach irgendwie war. Und das durfte ich einfach auch lernen zu sagen, es gibt irgendwie klarere Trennungen, ja, und diese Trennungen lebst du dann aber mit einer maximalen Präsenz.
Okay, und da musst, also, wie ist das heute bei dir? Also, wenn jetzt so Gedanke kommt, ach, guck mal, die Kampagnenidee könnte ich jetzt noch machen. Wie gehst du dann damit um?
Ja. Am meisten ist es so, dass ich das dann entweder also sehr früh am Morgen in dieser Quality Time mitmache oder später am Abend, wenn die Kleine schläft. Nichts ist so dringend oder so wichtig, dass es jetzt sofort passieren muss.
Aber wie gehst du dann mit der Idee um, wenn du die jetzt in der Quality Time mit deiner Tochter zum Beispiel hast?
Ja. Ja. Die wird irgendwie, die merke ich mir, und dann ist sie, ja, ist sie gespeichert, aber hat jetzt keine, es führt jetzt nicht zu irgendeinem emotionalen Druck, das ist eine Idee. Manchmal schreibe ich mir selbst eine WhatsApp-Nachricht und dann habe ich es in meinem WhatsApp-Chat, den ich dann aufrufen kann. Ja. Aber ich packe sie in den Slack-Channel. Und glücklicherweise haben wir ja mittlerweile auch einfach ein Team im Hintergrund, wo vielleicht mal eine Sprachnachricht in den Channel sinnvoll ist, aber es gibt fast nichts, ja, was jetzt sofort immer erledigt werden muss. Das ist alles nur das Ergebnis sehr schlechter Planung. Ja. Also man kann die Dinge ja auch so vorbereiten, dass jetzt nicht das Fundament am Haus fehlt.
Ja, das stimmt vollkommen. Was war denn so jetzt vor allem, denken wir jetzt auch mal, ich unterstütze voll, was du sagst, auch, dass wir die Stakeholder nicht vergessen dabei. Weil das machen wir gerne, glaube ich. Also ich spreche jetzt mal so, weil wir als Unternehmer. Neben dem Unternehmen kommt dann auch noch Freunde, Frau und so weiter und so fort. Wie schaffst du es, eine gute Partnerschaft für euch aufrechtzuerhalten?
Also ich denke, dass es sicherlich so ist, dass man einfach auf einem sehr ähnlichen Wertefundament zueinander gefunden hat, und dass dieses Bestreben, einfach gute Eltern zu sein und gemeinsam glücklich zu werden, dass es uns beide antreibt. Es ist sicherlich eine Beziehung, jetzt speziell in meinem Fall, die nicht auf extrem großer Romantik startete, aber die eine sehr enge Verbindung aufgebaut hat, einfach durch viele Dinge, wo man miteinander aneinander arbeitet, wo man oft miteinander spricht, und das war sehr wertvoll. Es hilft natürlich, dass meine Frau als Psychotherapeutin einen psychotherapeutischen Hintergrund hat und dadurch auch einfach viele Dinge ansprechen kann, ne, einfach weit ist, und gleichzeitig interessiert sie sich für die Themen, an denen ich arbeite. Wir haben auch teilweise schon gemeinsam mal ein Projekt gestartet im Online-Marketing-Space, und das war total toll, ja, hat richtig Spaß gemacht. Genau. Und ja, ich sag meiner Frau, hey, du fehlst mir gerade, ja, wir verbringen gerade zu wenig Zeit, oder ich möchte gern, dass wir mal gemeinsam frühstücken gehen und lassen wir vielleicht mal Opa, Oma auf Maya aufpassen. Und das spricht man einfach an, und dann machen wir das, dann ist es schön.
Toll. Schönes Ende, finde ich, dieses dieser schönen Podcast-Aufnahme. Marc, du hast tolle Tipps gegeben, nochmal auch als Impuls, glaube ich, an die Unternehmer, mal das Thema VSL, also VSL, Video Sales Letter, mal aufzugreifen als Marketing-Idee. Dabei hast du das ja mit dem Lego-System für verschiedene Diskmodelle entwickelt, finde ich auch eine schöne Anekdote. Ja, und als Papapreneur auch mal herauszufinden, à la Human Design, wann arbeite ich denn wirklich produktiv und kann so meinen Tag am besten so strukturieren, sodass, so wie in deinem Fall, 25 bis 30 Stunden pro Woche auch ausreichen, um auch genügend Zeit mit der Familie zu haben. Marc, hast du vielleicht noch einen letzten Impuls an die Unternehmer, Papapreneure da draußen?
Ich denke, eine Sache, die sehr viele unterschätzen und die sehr wirksam sein können, ist, ich sage jetzt mal, die Kraft von Entscheidungen. Ja, in seinem eigenen Netzwerk erlebt man das sehr häufig, dass Menschen extrem erfolgreich werden oder extreme Sprünge machen, wenn sie es müssen, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen, beispielsweise, ja. Das heißt, es ist irgendwie eine Insolvenz, die gerade ansteht, sowas, oder sonstige Dinge, die Menschen stehen mit dem Rücken und dann finden sie eine Lösung. Und wenn man da tiefer reinbohrt, dann ist es wirklich so ein Modell oder ein Muster, wo man einfach erkennt, wenn du aktiv eine Entscheidung für etwas triffst, ja, und wirklich voll dahinter stehst, dann wird Energie frei und es schaffen sich Räume, oder das ist irre. Und ich rate dir nur, sei dir dessen bewusst, dass du dir sehr bewusst Entscheidungen treffen kannst oder dass du sehr bewusst Entscheidungen treffen kannst, die dich extrem beschleunigen können im Business. Und du musst nicht erst auf irgendwelche negativen Momente warten, sondern auch jetzt schon draufschauen, was sind denn Dinge in der Beziehung, in der Partnerschaft, im Business, in der Produktentwicklung, in der Strategie, die du jetzt treffen möchtest und dann knallhart durchziehst und du wirst überrascht sein, wie schnell das vorangeht.
Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Seid mutig da draußen. Marc, vielen Dank, das war echt toll. Super. Dir hat die Folge mit Marc gefallen? Dann abonniere sehr gerne den Papapreneur Podcast. So verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen Papapreneur, den diese Episode auch gefallen könnte. Dann teile sie sehr gerne mit ihm.